Wir haben heute den Weisen Sonntag. Warum heißt der eigentlich Weiser Sonntag? Weiß das jemand? Da geht es um die weißen Taufgewänder, die in der Osternacht Getauften getragen haben. Also das ist die Erklärung, die ich im Internet gefunden habe, aber das ist heute nicht so wichtig. Mir geht es um was ganz was anderes. Ostern ist jetzt vorbei, eine Woche. Die Ferien sind zu Ende. Die Osterdientage haben wir auch gut über die Bühne gebracht. In Gedanken sind wir bestimmt schon weiter, vielleicht schon beim Wiesenfest oder bei den Sommerferien. Aber wollen wir doch die Osterbotschaft im Auge behalten. Sie ist wichtig. Ursache dieser ganzen Sache ist die Sünde der Menschen. Deshalb musste Jesus sterben und er ist auch auferstanden. Die Auferstehung, ein sehr wichtiges Element. Vor zwei Wochen lautete das Predigtthema, brauchen wir Ostern? Was bringt uns das? Es bringt uns auf jeden Fall vier freie Tage hintereinander. Das ist eine schöne Sache. Aber wir wollen uns erinnern an Jesus, was er leiden musste und dass er auferstanden ist. Wir haben im ersten Lied heute gesungen, nun lebt er in Ewigkeit. Das wollen wir in Erinnerung behalten. Was haben die Menschen aus Ostern gemacht? Einen Hasen, der Eier legt. Ich will jetzt nicht missverstanden werden, wir dürfen uns freuen an Ostern, die Kinder dürfen sich über ihr Osternest freuen. Ich selber esse auch so gerne Ostereier. Wir dürfen ein gutes Essen genießen, aber die Botschaft, was das wirklich bedeutet, sollte immer in Erinnerung bleiben. Aber wie ging es nach Ostern weiter? Was haben die Menschen gedacht, geglaubt, getan? Seine Jünger, seine Angehörigen waren bestimmt geschockt und deprimiert. Und es hatte niemand wirklich an die Auferstehung geglaubt, obwohl es Jesus doch angekündigt hat. Ausgerechnet ungläubige Menschen, seine Gegner, seine Feinde, erinnerten sich, dass er gesagt hat, er wird auferstehen. Und sie bestellten eine Wache am Grab, die das Grab bewachen sollten, weil sie dachten, die Jünger holen den Leichnam ab und behaupten dann, er sei auferstanden. Aber auch die Jünger hatten Schwierigkeiten. In unseren Augen sind sie doch die Spezialisten, die Profis, die alles wissen und können. Aber wir lesen in der Bibel, sie verstanden die Schrift noch nicht. Johannes 20, Vers 9. Nach seiner Auferstehung ist Jesus verschiedenen Menschen begegnet. Viele haben ihn nicht erkannt. Wer war das eigentlich? Weiß das jemand? Ja, das ist der bekannteste Name. Jetzt habe ich mir gedacht, dass das als erstes kommt. Das ist richtig. Das ist richtig. Eine Frau, die sich besonders um ihn gekümmert hat. Also mir sind in der Bibel 6 Episoden aufgefallen. Die ersten müssen diese Grabwächter gewesen sein. Die waren ja unmittelbar bei der Auferstehung dabei. Dann die Maria Magdalena, eine andere Maria, das war die Tante von Jesus. Und noch mehrere Frauen werden erwähnt. Dann als drittes die Emmaus-Jünger, als viertes die Jünger, die sich eingeschlossen hatten, als fünftes nochmals die Jünger, die sich eingeschlossen hatten und dann war ein Thomas mit dabei, der dann als der ungläubige Thomas in die Geschichte eingegangen ist und als sechstes die Jünger am See Tiberias. Zum ersten Punkt. Wie schon erwähnt, waren es ausgerechnet ungläubige Menschen, die sich erinnerten, dass Jesus sagte, dass er aufersteht. Es waren seine Gegner, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja für seine Hinrichtung eingesetzt hatten. Und die mutmaßten, die Jünger würden den Leichnam abholen und dann behaupten, er ist auferstanden. Und dann wäre der letzte Betrug noch größer als der erste. Und dann beantragen sie eine Wache bei Pontius Pilatus, der Zuständige, der ja auch für die Hinrichtung verantwortlich war, der wird seine Freude gehabt haben, als diese Gesellschaft wieder vor seine Tür erschienen ist. Aber er gibt ihnen nach und hat eine Wache abgestellt. Sichert das Grab, so gut ihr könnt. Aber diese Wache kann nicht verhindern, dass ein Engel kommt, den Stein von der Gruft wegwälzt und sich darauf setzt. Sie können die Auferstehung nicht verhindern. Und dann lesen wir, dass sie starr vor Furcht waren, dass sie wurden wie tot, dass sie unter Schock standen. Diese Männer waren jetzt in einer großen Gefahr. Sie konnten wegen eines Wachvergehens angeklagt werden. Wer jemand entkommen lässt, den er bewacht, hat ein Wachvergehen begangen und wurde damals mit der Todesstrafe bedroht. Da gibt es ja noch mehrere Szenen, auch in der Apostelgeschichte, als Petrus im Gefängnis war und bewacht wurde. Da waren 16 Soldaten, sie hatten ihn in Ketten gelegt und in einem Block gesperrt. Aber es kam ein Engel, holte ihn heraus, hinterher wurde die Sache untersucht. Dann steht, die Wachen wurden abgeführt und unten in der Fußnote zur Hinrichtung. Und dieser Gefahr waren die jetzt auch ausgesetzt. Sie müssen es jetzt ihren Auftraggeber melden. Aber was sagen diese Auftraggeber? Sie sagen sogar, sie sollen sagen, sie haben geschlafen und währenddessen haben die Jünger den Leichnam geholt. Wenn sie das zugeben, haben sie ja ihr Wachvergehen zugegeben. Aber dann wollten sie mit diesem Pilatus reden und ihn beschwichtigen, dass die Wachen ohne Sorge sein können. Sie haben ihnen sogar viel Geld dafür gegeben. Und es hat funktioniert. Die Geschichte ist lesbar bis auf den heutigen Tag. So steht es in der Bibel. So ist die Auferstehung abgelaufen. Als zweites waren es die Frauen, die sich um Jesus gekümmert haben. Die Maria Magdalena ist die bekannteste von ihnen. Ihr Name ist heute noch bekannt. Es sind sogar Kirchen nach ihr benannt. Und ich habe auch meiner Tochter als Zweitnamen Magdalena gegeben. Eigentlich heißt sie ja Maria aus Magdala. Sie hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Jesus hatte ihr 7 Dämonen ausgetrieben. Dann war noch eine andere Maria dabei, die Tante von Jesus, eine Johanna, eine Salome. Die werden in der Bibel erwähnt und die wollten sich um ihn kümmern. Die wollten den Leichnam einbalsamieren. Eigentlich war das ja schon geschehen. Ein Josef und ein Nikodemus haben ihn bestattet, aber das wussten sie wahrscheinlich nicht. Aber sie hatten große Bedenken wegen dem Stein vor der Gruft, der ihnen den wegwälzt. Aber als sie ankommen, ist der Stein schon weg. Ein Engel begegnet ihnen. Ich weiß, wen ihr sucht, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Berichtet es den Jüngern. Jetzt waren die Frauen auch geschockt, sprachlos, verwirrt, voller Angst. Sollten sie das den Jüngern wirklich sagen? Würden die Jünger ihnen das glauben? Oder sagen sie, das ist doch albernes Geschwätz? Sie gingen weg vom Grab mit Furcht und großer Freude, also ein ganz großer Zwiespalt, Furcht und große Freude. Aber dann begegnet ihnen Jesus selbst, zuerst der Maria Magdalena. Sie erkennt ihn nicht, sie denkt, es ist der Gärtner. Erst als er sie mit ihrem Namen anspricht, mit Maria, daran erkennt sie ihn. Und dann sagt sie, Rabuni, das heißt Lehrer. Jetzt hat sie ihn erkannt, aber Jesus sagt gleich zu ihr, rühre mich nicht ab. Warum eigentlich? Wollte sie ihn gleich umarmen? Frauen haben oft so einen Gefühlsausbruch. Aber Jesus wehrt ab. Er wehrt sie ab. Er sagt, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht zu meinem Vater eingegangen. Was wollte Maria? Wollte sie ihn festhalten? Aber er sagt ihr, es ist nicht mehr derselbe Umgang wie vorher. Sie berichtet den Jüngern, sie glauben nicht. Aber 2 Jünger machen sich auf den Weg zur Gruft. Es ist der temperamentvolle Petrus und der eher zurückhaltende, melancholische Johannes. Es ist eine merkwürdige Szene. Johannes geht voraus, er bleibt am Eingang der Gruft stehen. Petrus kommt nach ihm, aber der temperamentvolle Petrus geht gleich hinein. Was finden sie? Sie finden noch die Leichentücher und das Schweißtuch zusammengelegt an einem besonderen Ort. Jesus selber finden sie nicht. Nur Johannes glaubte. Das war der Erste, der es wirklich geglaubt hat. Steht in Johannes 20, Vers 9. Und die anderen verstanden die Schrift noch nicht. Die dritte Episode handelt von 2 Jüngern. Die sind unterwegs zu einem Dorf, das heißt Emmaus. Und es ist ungefähr 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Ungefähr so wie von Selb nach Marktleuden, die Strecke. Und die hatten kein Auto, die hatten auch kein Fahrrad, die mussten die Strecke zu Fuß zurücklegen. Wie lang werden sie unterwegs gewesen sein? Und auf dem Weg haben sie sich unterhalten, sie haben diskutiert, debattiert über alles, was da passiert ist, über die Kreuzigung. Sie wissen auch von den Frauen, die am Grab waren und ihn nicht gefunden haben. Und keiner hatte das wirklich geglaubt. Und nun schließt sich ihnen ein Mann an, den sie nicht kennen. Und dieser Mann fragt sie, was redet ihr, was debattiert ihr, was beschäftigt euch denn so sehr? Und dann sind sie fast entbeuert. Einer von ihnen heißt Kleopas, der antwortet, bist du der Einzige hier, der nicht weiß, was die letzten Tage geschehen ist? Die Hinrichtung von diesem großen Propheten, die ganze Sache. Und jetzt ist das schon der dritte Tag. Wir hatten doch so große Hoffnungen in diesen Propheten gesetzt, dass er Israel erlösen würde. Die Frauen waren am Grab und fanden es leer. Und jetzt ist das schon der dritte Tag. Und dieser Mann gibt ihnen eine Antwort und sagt, o ihr begriffsstutzigen und trägen Herzens, musste nicht der Christus dies alles leiden? Und da fällt mir ein Wort ein, das wir heute oft hören, alternativlos. Das hören wir heute oft, musste nicht der Christus dies leiden, es gab keinen anderen Weg. Und dann hat ihnen dieser Mann die ganze Bibel erklärt, anfangend vom ersten Buch Mose. Und inzwischen haben sie ihren Zielort erreicht. Wenn man sich angeregt unterhält, vergeht die Zeit sehr schnell, dann waren sie schon zu Hause. Dann hat dieser Mann sich gestellt, als wollte er weitergehen, dann haben sie ihn aber eingeladen zum Abendessen, haben gesagt, der Tag hat sich schon geneigt, bleibe bei uns. Und dann hat sich dieser Mann nicht verhalten wie ein Gast, sondern eher wie ein Hausvater. Er bricht ihnen das Brot und spricht ein Dankgebet. Nun haben sie erkannt, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Aber dieser Mann ist plötzlich schon verschwunden. Das ist für mich ein wichtiges Element, das Dankgebet und das Brotbrechen. Da haben sie Jesus daran erkannt. Und jetzt machen sich diese Männer noch einmal auf den Weg, gehen nochmal die 12 Kilometer zurück, um es den anderen Jüngern zu berichten, mitten in der Nacht. Und die glauben ihnen nicht. Dann die vierte Episode ist für mich die Zusammenkunft der Jünger. Sie haben sich eingesperrt, eingeschlossen. Sie hatten Angst vor den Juden. An was werden sie jetzt gedacht haben? Worüber haben sie gesprochen? Sie trauerten und weinten. So steht es wirklich in der Bibel. Sie waren 3 Tage mit Jesus unterwegs. Jetzt war alles vorbei. Jetzt war alles weg. Nichts mehr da. Vielleicht hatten sie diesbezüglich sogar Streitgespräche. Und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede euch. Jesus kann Wunder tun. Trotz verschlossener Türen steht er plötzlich mitten unter ihnen. Sagt, Friede euch. Sind die Jünger natürlich erschrocken, haben gedacht, sie sehen einen Geist. Dann hat er sich was zu essen geben lassen. Sie haben ihm gebratenen Fisch anbieten können. Ein Gespenst könnte nichts essen. Und so haben sie es erst dann geglaubt. Wir lesen, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Nun endlich haben sie geglaubt. Einer der Jünger war nicht bei ihnen, das war Thomas. Er war bis zu dieser Zeit noch nicht so recht in Erscheinung getreten. Er heißt auch Zwilling. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder gehabt. Der war nicht dabei. Den haben sie es erzählt und er wollte nicht glauben. Er hat nur gesagt, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und meine Finger darin legen. Eher glaube ich das nicht. Und so ist er als der ungläubige Thomas in die Geschichte eingegangen. Eine Woche später wiederholt sich die Szene. Die Jünger sind wieder zusammen, haben sich eingeschlossen. Jesus kommt trotz verschlossener Türen in ihre Mitte und sagt, Friede euch. Und dann spricht er sofort den Thomas an und sagt ihm, lege deine Hände in meine Wundmale. Und aber Thomas will das gar nicht. Er sagt nur, mein Herr und mein Gott. Und das ist jetzt der Gegensatz. Maria Magdalena durfte ihn nicht berühren. Thomas sollte es machen und wollte es gar nicht mehr. Merkwürdig, er sagt nur noch, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist das Wesen des Glaubens. Und so ist er als der ungläubige Thomas bekannt geworden. Die 6. Szene spielt sich ab am See Tiberias. Die Jünger mussten sich ja wieder ihrem zivilen Beruf zuwenden. Sie mussten ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen. Die meisten waren vom Beruf Fischer. Petrus ist ja bekannt als der Fischer. Es war auch der Erste, der die Initiative ergriffen hat. Ich gehe fischen und einige andere sind ihm gefolgt. Und jetzt mussten sie anstrengende Nachtarbeit verrichten. Denn tagsüber konnten sie nichts fangen. Da waren die Fische ganz unten im See wegen den hohen Temperaturen. Das ging nur nachts. Sie waren eine Nacht unterwegs und haben trotzdem nichts gefangen. Auch das kommt vor, dass man Pech hat, dass man nichts fängt. Am frühen Morgen ist plötzlich ein Mann am Ufer. Und er ruft ihnen was zu, er fragt sie, habt ihr was zu essen? Sie antworten mit Nein, sie hatten ja nichts gefangen. Woher denn? Sie hatten nichts und jetzt fordert er sie auf, das Netz auf der rechten Seite des Bootes auszuwerfen. Und nun fangen sie so viele Fische, dass sie das Netz fast nicht an Land ziehen können. Und es ist nicht das erste Wunder dieser Art. Wir wissen vom Fischzug des Petrus ganz am Anfang, es hat sich wiederholt. Und jetzt ist Johannes derjenige, der als erstes erkennt, dass es Jesus ist. Sie müssen nun alles an Land bringen. Es sind 153 Fische, die sie gefangen haben. Sie sind sicher hungrig jetzt von der schweren Arbeit. Und am Ufer finden sie ein Kohlenfeuer, wo Fisch darauf liegt und auch Brot ist vorhanden. Wo kommt das eigentlich her? Das muss Jesus vorbereitet haben. Jetzt ist er wieder der Gastgeber. Niemand von ihnen wagt zu fragen, wer es ist, wenn sie wussten, dass es Jesus war. Es war das dritte Mal, dass es sich ihnen offenbarte. Ja, haben sie das immer noch nicht geschnallt gehabt? Weil das so erwähnt wird in der Bibel, es war das dritte Mal, dass es sich ihnen zeigte. Hatte er jetzt ein anderes Aussehen, waren sie immer noch nicht überzeugt. Aber was er jetzt praktiziert, ist wieder die Tischgemeinschaft. Er bricht ihnen das Brot und ich bin überzeugt, er hat auch ein Dankgebet gesprochen, auch wenn es im Text nicht erwähnt wird. Da waren mehrere Szenen, wo er sich so ihnen gezeigt hat. Hat er jetzt einen anderen Leib? War sein Aussehen ganz anders? Ist geheimnisvoll? Wissen wir nicht. Hat er sich so verändert? Die Wundmale waren jedenfalls noch zu sehen. Maria dürfte ihn nicht anrühren. Sie dürfte sich seiner nicht bemächtigen. Sie wollte ihn vielleicht festhalten. Sie wollte den vorigen Zustand wiederherstellen, aber das war nicht mehr. Es gibt noch eine andere Stelle, wo die Frauen ihn an seinen Füßen greifen. Thomas wird aufgefordert, ihn anzufassen, aber er will das gar nicht mehr. Er glaubt jetzt. Das sind alles Dinge, die uns zu denken geben. Es gibt nun keinen physischen Umgang mehr mit ihm. Jetzt könnten wir die Folie einmal einblenden, wo ich das alles nochmal zusammengefasst habe. Das sind die 6 Szenen, wo Jesus den Menschen begegnet ist. Und zum Schluss möchte ich nochmal speziell den Begriff Glauben erwähnen. Wir wissen ja bereits, dass selbst die Jünger, die Spezialisten, die Profis sich so schwer getan haben, das alles zu glauben. Vielleicht tun wir uns auch schwer, so manches zu glauben. Was ist denn eigentlich der Glaube? Da gibt es in Hebräer 11, Vers 1 eine Definition. Der Glaube ist das Überzeugtsein von Dingen, Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Die Grundlage unserer Hoffnung, feste Zuversicht, aber kein Beweis. Ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Die Vergewisserung dessen, was man erhofft und ein inneres Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine ziemlich sperrige Definition, die müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ungläubige Menschen sagen, Glauben heißt nichts wissen, aber das ist auch ein flapsiger Satz. Wir glauben so vieles, was wir nicht wissen, was wir nicht erklären können. Wenn ich mich ins Auto setze, den Schlüssel drehe, springt der Motor an, die Klimaanlage geht, die Musik geht. Das funktioniert auch alles, ohne dass ich das erklären kann. Wie das genau, diese ganzen technischen Zusammenhänge könnte ich nicht erklären. Und trotzdem funktioniert es. Und so glauben wir viele Dinge, die uns nicht hundertprozentig eben in Fleisch und Blut übergegangen sind. Glückselig ist, wer nicht gesehen und doch geglaubt hat. Was ich nochmal erwähnen möchte am Schluss, ist die Tischgemeinschaft, die Jesus immer praktiziert hat, das Brechen des Brotes und das Dankgebet. Sind das Rituale? Sind Rituale noch zeitgemäß oder ist das ganz überholt? Jesus hat es immer so gemacht und so hat sich's eingeprägt. Hätte er es jedes Mal anders gemacht, hätten sie ihn nicht erkannt. Ich erwähne auch einmal die Speisung der 5000, wo nur 5 Brote und 2 Fische vorhanden waren. Jesus hat ein Dankgebet gesprochen. Bei den Emmaus-Jüngern war es so und auch am See Tiberias, an diesem Kohlenfeuer. Und das ist gerade für uns Deutsche wichtig. Wir haben ein Hobby und das heißt Jammern auf hohem Niveau. Das machen die Deutschen so gern. Sollte man sich immer vor Augen führen, wofür sollten wir jetzt dankbar sein? Gerade für unser tägliches Brot. Und zum Schluss noch einmal ein ganz wichtiger Satz. Die Ursache für Jesu Tod und Auferstehung war unsere Sünde. Deshalb musste er sterben. Und deshalb ist die Osterbotschaft das ganze Jahr aktuell. Nicht nur an Ostern.